Also es ist schon irgendwie verrückt. Diese Destillerie, die gibt es schon seit über 200 Jahren. Und doch hat kaum ein Mensch von ihr gehört. Von was ich hier rede, ist die schottische Malt-Destillerie Royal Brackler. Die produziert seit 1812 für die Blended Whisky-Industrie, kommt aber erst jetzt so richtig auf den Single Malt-Markt. Für dich bedeutet das, du kannst eine neue Scotch Single Malt-Marke entdecken, die Jahrhunderte an Erfahrung besitzt. Ja, und die jetzt gerade extrem umtriebig ist. Denn das Single Malt-Portfolio, mit dem sie vor kurzem an den Start ging, das wird gerade schon wieder umgekrempelt. Ob Royal Brackler Single Malts etwas für dich sind, welche Aromen sie enthalten und warum sie alle eine Altersangabe tragen, das erfährst du in diesem Interview mit Andreas Künste, dem Markenbotschafter von Royal Brackler. Willkommen zum Whisky-Podcast von Alpha Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Andi, wie lange bist du jetzt eigentlich schon bei Royal Brackler bzw. dessen Dachkonzern Bacardi tätig?
Also insgesamt bin ich im April 3 Jahre da und für die Single Malts von Bacardi seit ziemlich genau 6 Monaten.
Und damit quasi dann auch für Royal Brackler zuständig, oder?
Genau, richtig, ja.
Was waren da jetzt, wenn man die einzelne Marke jetzt mal anschaut, was waren da so bisher das spannendste Projekt, das du mit Royal Brackler begleitet hast?
Tatsächlich befinden wir uns gerade im spannendsten Projekt von Royal Brackler, nämlich das ist die Umstellung der Core Range. Royal Brackler ist in den letzten Jahren, sag ich mal, eher weniger passiert. Ich höre auch immer wieder als Feedback, dass viele Leute von der Marke auch noch nie was gehört haben, obwohl es eine sehr alte, traditionelle Brennerei ist. Und aktuell ist es ja so, dass wir unsere komplette Core Range, die vorher 12, 16 und 21 war, umstellen auf 12, 18 und 21 kommt dann hoffentlich auch bald. Und dort eben von der Filtration mittlerweile absehen, auf 46 Volumenprozent hochgehen und keine zugesetzte Farbe mehr haben und sehr spezielle Finishes mittlerweile anbieten bei dem 12-Jährigen und dem 18-Jährigen. Und das ist so, dass das wirklich spannend, wie sich das Ansehen der Marke gerade komplett ändert.
Ja gut, weil du quasi eine, ja so paradox wie es klingt, aber eine alte historische Marke neu auf den Markt bringst.
Ja, tatsächlich ist das so. Und insgesamt ist das von dem her spannend, weil es gab die ja vorher schon und die wurden ja 2015, sage ich mal, schon redesigned, weil wir auch das komplette Flaschendesign jetzt gerade nochmal angepasst haben. Das ist schon verhältnismäßig ungewöhnlich, innerhalb von 6, 7 Jahren nochmal einen komplett harten Cut zu machen. Neues Logo, komplett neues Design, neue Flasche und so weiter. Und da aktiv mitzuwirken, ist schon sehr spannend.
Aber korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber die ganzen Malt-Whisky-Marken, die Bacardi im Portfolio hat, sind ja erst so um das Jahr 1998 zu Bacardi gekommen, oder?
Genau, 1998 nach einem circa 3-jährigen Hin und Her zwischen, was war die vorher, Diageo? War Diageo 98 schon Diageo oder war das noch?
Also soweit ich weiß, hatten die Marken davor Diageo und wegen Kartellverfahren. Oder ja, genau. Nicht Verfahren, aber rechtlichen Sachen mussten sie es abgeben.
Genau, mussten sie es absägen, wollte ich schon sagen, abgeben. Und dann gab es eben ein 3-jähriges Verhandlungsverfahren zwischen Bacardi, weil Bacardi gesagt hat, wir würden die gerne nehmen. Und Diageo, und das ist so eine meiner Informationen, wollte ungern Altmore mit abgeben. Und da aber Altmore natürlich zu John Dewars & Sons dazugehört, hat Bacardi gesagt, nein, wir wenn, dann alle. Und dann war das ein bisschen hin und her und dann hat man sich anderweitig geeinigt.
Aber was war denn davor dann eigentlich mit denen los? Weil zum Beispiel viel Marktpräsenz hatte ja zum Beispiel Roy Brackler eher nicht. Also es war eher so ein ja, ich nenne es jetzt mal stiller Produzent, wenn die Destillerie nicht gerade wieder stillgelegt war. Also warum wurden Marken von Bacardi wie eben Brackler vor Ende der 90er so vernachlässigt?
Das ist eine gute Frage, die ich dir natürlich als sehr junger Bacardi-Mitarbeiter sehr schlecht beantworten kann. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass natürlich alle unsere Marken bisher stark fokussiert auch in den Blending-Bereich gehen. Also Oldmore ist so ein Blenders-Liebling. Royal Bracklar ist für Dewars extrem wichtig, gerade in den älteren Age-Statements von unserem Blend, wo der Hauptanteil des Blends von Aberfeldy langsam zu Royal Bracklar rüber geschiftet wird. Und ja, waren halt hauptsächlich Produkte für die Blending-Industrie. Ich bin natürlich super happy, dass es nicht mehr so ist, weil jede unserer 5 Destillen für sich alleinstehend wirklich einen sehr schönen Grundcharakter und auch eine wunderbare Story hat.
Aber jetzt trotz, dass, ja, dass es eher so eine stille Destillerie ist, habt ihr trotzdem eine wahnsinnige Produktionskapazität. Das sind immerhin bei Roy Brackler 4,1 Millionen Liter Alkohol pro Jahr. Wo fließt das dann in erster Linie alles hin? Weil ihr habt ja nur 3 Single Malts im Portfolio und das auch erst, du hast es schon angesprochen, seit 2015.
Wir haben 5 Single Malts im Portfolio.
Ach echt?
Ja.
Ach okay, das war mir neu. Ich hatte mir gedacht, Achso, du meinst jetzt die 9 oder was jetzt kommt?
Du meinst jetzt insgesamt, ja okay, wir haben insgesamt 5 Destillen. Ja, nee, aktuell haben wir bei Roy Brackler selbst, haben wir sogar nur, auf dem deutschen Markt sind es 2 und international sind es 3, weil wie gesagt, auf den 21-Jährigen warten wir noch. Ja, das ist richtig. Es gibt hier und da mal ein Exceptional Cask, aber das sollte im Großen und Ganzen die Produktionsmenge nicht so riesig beeinflussen. Bisher, wie gesagt, Roy Brackler hauptsächlich Blending-Industrie. Und ja, Firmen mit knapp um die 4 Millionen Liter im Jahr, jetzt nicht eine kleine Distille.
Hast du eine Ahnung davon, wie viel jetzt so peu à peu, weil du auch das Redesign angesprochen hast und immer mehr Präsenz am Single-Malt-Markt, wie viel da so langsam abgezweigt wird, wie viel Produktionskapazität für einen Single-Malt-Markt?
Da muss ich total ehrlich sein, das kann ich dir leider nicht sagen. Also ich weiß nur, weil ich mit Stephanie jetzt in letzter Zeit natürlich auch wesentlich oft gesprochen habe, dass es langsam eine Verschiebung Richtung Single Malt gibt, weil klar, wenn du ein Produkt komplett umstellst, dann musst du erstmal, und wir haben ja schon mehr als genug Probleme, dann musst du natürlich auch erstmal Kapazität sichern und musst produzieren und dann logischerweise musst du dann dich auch ein bisschen mehr auf den Single Malt Markt konzentrieren, wenn das die Richtung ist, die du gehst. Und vor allem, weil man ja auch auf 46 Volumenprozent jetzt abfüllt, das darf man ja auch nicht vergessen, auf ein ganzes Jahr gesehen, brauchst du logischerweise auch mehr Liquid.
Wenn wir jetzt mal so die Single Malts beziehungsweise den Stil von Roy Brackler als Single Malt und jetzt nicht als Malt für die Blending-Industrie anschauen, wie würdest du nun da ja den Stil von Roy Brackler auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten?
Den Stil auf einer Skala von 1 bis 10... Was, also generell, ich weiß jetzt nicht, ob ich das in einer Zahl beschreiben könnte. Bisher konnte ich das Feedback unserer Kunden immer sehr gut nachvollziehen, weil Roy Brackler, dadurch, dass es verhältnismäßig wenig im Single-Malt-Bereich gab, konnte ich das immer sehr gut nachvollziehen, wenn die Leute gesagt haben, ja, gefärbt, chill gefiltert, dafür verhältnismäßig teuer und so weiter. Und jetzt ist das wirklich mit der Umstellung des Portfolios, ist das für uns ein absoluter Gamechanger und es macht mega viel Spaß, damit zu arbeiten. Und an sich würde ich den Style so beschreiben, es ist ein sehr, sehr grasig, fruchtiger New Make, aber dadurch, dass Brackler sich ja auf Finishes konzentriert, kommen da extrem spannende Single Malts bei raus.
Wie würdest du dann den Stil von Roy Brackler beschreiben, weil wir können jetzt quasi über 2 Stile sprechen, also den wir jetzt haben mit Kühlfiltration und 40 Volumenprozent und den Stil, der dann kommt. Wie würdest du die beiden beschreiben? Also was bekommt der Kunde jetzt, wenn er Roy Brackler kauft und was bekommt er in ein paar Jahren, wenn er es kauft?
Also das neue Portfolio haben wir ja schon seit 4 Monaten und bisher war es halt eben so, dass meiner Meinung nach, und das sage ich wirklich aus einer Trinkersicht, Roy Brackler ein bisschen Tiefe gefehlt hat und dadurch das Gefühl eben von Preis-Leistungs-Verhältnis nicht ganz gegeben war. Und jetzt ist es wirklich so, du öffnest die Flasche, der Geruch kommt dir direkt entgegen. Du hast mit den 6 Volumenprozent mehr, deutlich mehr Tiefe, mehr Geschmack. Und auch gerade bei dem 18er mit dem Palo Cortado Finish, was ja an sich auf dem Markt verhältnismäßig selten ist, natürlich auch ein absolutes Schätzchen im Single Malt Bereich, vor allem, weil es halt zu einer Core Range gehört. Es ist keine Limited Edition.
Okay, und was sind denn so typische Aromen, die du so mit dem Roy Brackler bekommst?
Also prinzipiell ist der New Make, ist super grasig, sehr frisch, sehr zitruslastig. Und das ist dann eben das Spannende daran, dass zum Beispiel beim 12-jährigen der Sherry Oloroso Finish dann die Tiefe dazu gibt, das Kräftige, so dieses Weihnachtliche. Ich habe zu Stephanie auch letzte Woche gesagt, das ist für mich wie eine Schwarzwälder Kirschtorte im Glas. Und sie hat gesagt, das wird sie auf jeden Fall übernehmen. Ich auch mal was dazu beigetragen. Und das ist halt wirklich ein Sherry-Finish, ein Oloroso-Finish, wie man es erwartet. Und der 18-Jährige ist halt komplett anders. 18 baut nicht auf 12 auf. Das ist nicht wie bei Aberfeldy, dass du wirklich eine Range hast, die aufeinander aufbaut mit dem Alter, sondern du hast mit dem Palo Cortado Finish dann halt eben genau dieses grasige, trockene, fassbetonte, wenig Süße dann im Glas. Und das finde ich extrem spannend.
Nur jetzt für diejenigen, die gerade nicht wissen, wen du mit Stephanie meinst. Mit Stephanie sprichst du von eurer Masterblenderin, oder?
Genau, die Masterblenderin für Duas oder die Maltmasterin für uns im Single Malt Bereich, genau, Stephanie McLeod.
Wie kommt denn aber eigentlich dann, also die ganzen Aromen, die du jetzt beschrieben hast, die klangen ja klingen wirklich sehr, sehr spannend. Wie kommt ihr mit der Herstellung dahin? Also ist da die Fermentation besonders entscheidend oder sagt ihr, Fermentation spielt jetzt bei uns keine so große Rolle, das ist eher wirklich komplett das Fass und das Finishing in besonderen Sherry-Fässern?
Also Roy Brackler als Marke oder als Brennerei möchte in Zukunft auf jeden Fall dafür stehen, dass die Finishes im Vordergrund stehen. Deswegen werden sie auch jetzt auf den Flaschen auch direkt ausgewiesen. Und deswegen haben wir mit Palo Cortado natürlich auch jetzt uns was wirklich Besonderes überlegt. Aber die beiden Teile Destillation oder die Teile Fermentation, Destillation und Lagerung gehen natürlich immer Hand in Hand. Und die sehr lange Fermentationszeit von knapp 70 Stunden, also nur bei Aberfeldy gehen wir noch ein bisschen über 70 Stunden drüber und mit Roy Brackler liegen wir bei knapp 70 Stunden, ist extrem wichtig, weil nur da bekommst du diesen kräftigen, tiefen, aber auch sehr grasigen und leichten Grundcharakter her.
Was ich auch bei Roy Brackler so interessant finde, ist die Art und Weise, wie er destilliert, weil korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber ich glaube, ihr destilliert ja sehr, sehr langsam und euer Linearm ist dann noch dazu aufsteigend. Das heißt, ihr provoziert geradezu relativ viel Rückfluss, was ja letzten Endes zu einem weichen Mundgefühl führt. Ist das beabsichtigt, dieses komplett milde, weiche? Oder hat diese Konstruktion und diese langsame Destillation ja in erster Linie andere Gründe oder Ziele?
Nee, tatsächlich ist das rein geschmacklicher Natur. Also du hast auch recht, wir sind bei den Wash Stills, jetzt muss ich überlegen, Zahlen, mein Kopf ist nicht für Zahlen gemacht, 5 Stunden in den Wash Stills und ich glaube nur eine halbe Stunde in den Spirit Stills. Das heißt, es ist eine Mischung daraus. Und das ist dann wirklich dafür verantwortlich, dass du halt wirklich diesen New Make Grundcharakter dann bekommst und dann halt eben in Kombination mit den Linearms sehr viel Auflagefläche auf Kupfer in den Shell- und Tube-Kondensern und dann halt eben im Anschluss die Lagerung und die Finishes.
Mit welchem Roy Brackler sollte man jetzt deiner Meinung nach einsteigen, wenn man die Marke kennenlernen möchte?
Oh, das ist eine gute Frage. Dadurch, dass die beiden neuen Roy Bracklers komplett unterschiedlich sind, muss man das, glaube ich, für sich selbst vorher entscheiden, ist man eher so der süße, kräftige Trinker oder der trockene, kräftige Trinker und dann müsste man sich entscheiden, bei süß und würzig Sherry betont würde man eher zum 12er gehen und bei trocken und kräftig, grasig, kräutrig würde man dann eher zum Palo Cortado 18 Jahre tendieren.
Weil du gesagt hast, die sind jetzt schon oder werden jetzt schon ausgerollt. Das heißt, auf dem Markt sind jetzt beide Portfolios gerade verfügbar, oder? Also das alte und und das Neue?
Ja, es ist diese Frage, das habe ich letztes Mal schon gesagt, kann ich mit einem klaren Jein beantworten. Man kann aktuell beide finden, ja. Also wir haben offiziell von dem alten 12 und 16er nichts mehr. Aber natürlich kannst du in verschiedenen Läden oder Online-Shops mit Sicherheit noch die ein oder andere Flasche finden. 21 Jahre haben wir selber auch noch auf Lager und verkaufen den gerade ab. Und sobald der weg ist, wird es dann den neuen geben zum neuen Jahr.
Okay, das heißt, gut, 16, 18, da weiß ich ja, der 16er ist alte, 18er ist ist der neue. Und beim 12er, genau, kann ich es vor allem daran unterscheiden, an der Alkoholzahl, oder? Der neue hat 46, der alte 40.
Du kannst das an der Alkoholzahl feststellen und die Flasche hat ja ein komplett neues Design. Also die neue Flasche ist mit einer weißen Tube und einem weißen Etikett und die alte Flasche ist mit einer königsblauen goldenen Tube und auch mit einem runden blauen Etikett.
Und wenn man jetzt bedenkt, dass die Destillerie bzw. dieses Portfolio oder das davor erst so seit 2015 existiert und quasi so das erste richtige Malt-Portfolio von Royal Brackler ist und du jetzt sagst, nach ja, 6, 7 Jahren kommt schon das nächste Portfolio, befindet sich da die Destillerie irgendwo gerade noch so in der Findungsphase, um wirklich ihren Stil und ihren Weg zu finden? Oder kann man jetzt schon sagen, das ist jetzt der Weg, der über Jahrzehnte gegangen wird?
Ich glaube, dass Stephanie McLeod da einen sehr großen Einfluss hatte. Und ja, wahrscheinlich, also ohne es zu wissen, aber natürlich macht das so den einen Eindruck, dass man so ein bisschen in Erfindungsphase war. Aber unsere interne Politik geht ganz klar Richtung Premiumisierung. Und da hat man sich halt entschlossen, wenn wir schon so wenig insgesamt produzieren und ein großer Anteil in die Blendindustrie geht, dann wollen wir es auf jeden Fall richtig machen. Und deswegen sind wir halt eben mit der Volumenprozentanzahl nach oben gegangen und haben hier nochmal einen klaren Cut gemacht und haben gesagt, das können wir wahrscheinlich besser und deswegen dann die Umstellung.
Aber ist das dann so ein Markenzeichen von Royal Brackler, hohes Alter, Sherry Finish? Also ist das so ein Trademark jetzt, was man auf die Marke zuschneiden kann?
Das kann man schon so sagen, ja. Also wir wollen schon auf jeden Fall in Zukunft auch mit höheren Age Statements um die Ecke kommen und definitiv halt eben die Finishes in den Vordergrund stellen.
Soll das dann in den nächsten 3 Jahren auch so bleiben, dass ihr 3 habt, oder sollen da noch mehr Whiskys dazukommen? Oder soll das Portfolio aus 3 bestehen bleiben?
Also das Core-Portfolio wird in Zukunft aus 3 bestehen und 12, 18, 21. Und was dann noch dazukommt an Sondereditionen oder Exceptional Casks, das steht noch in den Sternen.
Und was mir auch aufgefallen ist, alle eure Whiskys haben eine Altersangabe und wenn man jetzt bedenkt, dass ihr unheimlich viel produziert und mit Single Malts aber über Jahrzehnte nie groß auf den Markt gegangen seid, kann ich mir gut vorstellen, dass ihr eine recht große Menge an Fässern für eure Single Malts in der Hinterhand habt. Kann man dann davon ableiten, dass in der Whisky-Industrie eine Altersangabe auf die Flasche kommt, wenn man es sich leisten kann, und wenn nicht, muss halt ein No-Age-Statement reichen?
Also tatsächlich, und das wurde auch letzte Woche vor 50 Personen nochmal live bestätigt, hat Stephanie gesagt, dass das, also das wusste ich auch vorher schon, aber sie hat wirklich das nochmal bekräftigt, dass sie gesagt hat, die Age-Statements werden bei unseren Single Malts auf gar keinen Fall fallen. Es ist kein neuen Age-Statement geplant. Und ja, als jemand, der selbst erst kurze Zeit im Unternehmen ist, muss ich sagen, dass ich auch verhältnismäßig überrascht bin, wie viel Whisky da anscheinend noch in der Hinterhand liegt. Also wir scheinen da gut vorbereitet zu sein. Irgendjemand hat wohl sehr weit vorausgedacht, glücklicherweise. Das macht mir meinen Job auch einfacher, auf jeden Fall.
Wie siehst du das jetzt persönlich, also unabhängig davon, wie es Roy Brackler bzw. Bacardi sieht, weil ich denke mal, als Unternehmen ist man damit mit Aussagen generell sowieso verhalten, aber wenn du jetzt mal einen Blick über die Industrie wirfst, hast du für dich so den Eindruck, dass viele Whiskys mit, ja, ich nenne es jetzt mal provokativ, mangelnder Qualität hinter einem No-Age-Statement versteckt werden, weil einfach, ja, man muss auf den Markt, man muss die Quartalszahlen liefern und wenn man könnte, wenn man Qualität liefern könnte, würde man ein Age-Statement rausbringen?
Das weiß ich nicht. Da würde ich mich wahrscheinlich auch zu viel aus dem Fenster lehnen, weil ich bewerte Whisky auch danach nicht wirklich. Ich bewerte Whisky danach, wie er im Glas schmeckt. Ob mir ist das normalerweise verhältnismäßig egal, ob da jetzt eine Jahresanzahl drauf ist oder nicht. Und erstmal muss es schmecken.
Was liegen da dann noch eigentlich so für Schätze bei Roy Brackler im Lagerhaus? Also weißt du da irgendwas? Weil ich kann mir gut vorstellen, bei einer Brennerei, die seit dem frühen 19. Jahrhundert produziert, ihr seid ja schon uralt eigentlich, aber erst 2015 so richtig mit Singmalls rausrückte, kann ich mir vorstellen, dass da so einige Granaten im Lagerhaus liegen.
Das wäre eine Frage, die würde ich dir tatsächlich sehr gerne beantworten können, aber tatsächlich weiß ich es nicht, weil ich da keinen Einblick habe und weil wir ja jetzt gerade auch erst damit starten, war Roy Brackler bisher auch überhaupt nicht in meinem Fokus, selbst wenn ich mich dafür interessiert hätte. Aber du hast recht und ich hoffe, es ist auch so, dass, weil uns gibt's ja schon seit 1812, das ist, wie du selber sagst, tatsächlich ziemlich alt, hoffe ich, dass da noch einige Schätze liegen. Ich hatte vor Jahren mal einen Exceptional Cask, der war knapp über 30 Jahre. Das war schon ein ordentliches Brett auf jeden Fall.
Ist Roy Brackler ein Whisky für so ein hohes Alter? Also es gibt ja auch Marken, die relativ leicht und weich und mild sind. Also ähnliche Eigenschaften haben wie Roy Brackler, so fruchtig, mild, weich, bei denen man bei 30 Jahren schon fast sagen kann, boah, das war definitiv zu lang Holz.
Nee, tatsächlich habe ich, und deswegen freue ich mich auch so auf die komplette Umstellung bei Roy Brackler, das Gefühl, dass der Whisky schon alleine von dem New Make her prädestiniert ist für solche langen Lagerungen, gerade weil der sehr frisch ist und genug Spielraum hat, einem sehr kräftigen Fass entgegenzuwirken.
Wo liegen dann eigentlich eure Märkte? Weil wir haben jetzt über das Standardportfolio gesprochen, vielleicht gibt es ja in Zukunft noch ein paar Exceptional Casks, man weiß es nicht, aber wo liegt denn da euer Fokus, also auf welchen Märkten? Ich schätze mal in erster Linie USA, oder?
Also USA ist auf jeden Fall ein Markt, Europa ist aber auch tatsächlich ein sehr wichtiger Markt, gerade für die Umstellung, also wir waren bei der Umstellung in Europa mit unter den ersten und klassischerweise, wie jeder auch weiß, mittlerweile Asien, obwohl da tatsächlich auch Altmore ein bisschen stärker noch ist. Aber es bleibt abzuwarten, wie, also die neue Roy Brackler Serie, was ich jetzt aus dem Feedback der letzten 4-5 Monate sagen kann, hat wirklich eingeschlagen. Also auch wirklich bei Kennern, die gesagt haben, okay, das ist wirklich was komplett Neues, wir müssen das Produkt komplett neu bewerten. Das wird spannend auf jeden Fall für uns, ja.
Und weil du jetzt auch gerade sagst Asien und da kann ich mir doch gut vorstellen, dass diese Premiumisierung eures Portfolios und diese, ja, eure Flaschen sehen ja auch relativ elegant aus, dass das dort relativ gut angenommen wird. Und wenn ich mir jetzt mal aber die Preise eurer Whiskys anschaue, die miteinander vergleiche und auch mal einfach jetzt mal euren Ältesten rauspick, also den 21-Jährigen, dann habe ich im Internet gesehen, dass der eine Wahnsinnspreisspanne hat. Also der beginnt bei manchen Händlern bei circa 160 und bei anderen liegt er bei knapp 200. Und ja, und das sind jetzt nicht irgendwelche dubiosen Händler, sondern da waren wirklich auf beiden Seiten seriöse Händlernamen dabei. Wo liegt da eigentlich die UVP des 21-Jährigen?
Oh, jetzt erwischte mich komplett kalt. Der UVP des aktuellen, also beziehungsweise aus der älteren Range, der müsste eigentlich bei um die 170 liegen, aber da müsste ich dich gerade tatsächlich komplett anlügen. Da bin ich ehrlich. Aber ich weiß genau, und das ist mir die Tage auch selbst aufgefallen, weil ich es mal recherchiert habe, ja, die Preisspanne liegt, ist sehr weit auseinander, tatsächlich.
Und, okay, aber also, ja. 170 könnte von den Werten, so wie ich sie gesehen habe, durchaus hinkommen. Aber ja, es sind diese Preisaufschläge, weil ich meine, von 170 zu 200 ist schon ein kleiner Schritt. Also sind diese Preisaufschläge aus deiner Sicht für manche Händler die Chance, einfach bei den aktuellen Preissteigerungen jetzt, die zwangsläufig da sind durch Corona, durch Brexit und so weiter, einfach auf der Welle mitzuschwimmen und noch ein paar Euros extra abzustauben? Oder woran, meinst du, liegt dieser wirklich satte Aufschlag?
Also ja, das haben wir natürlich relativ wenig in der Hand, weil wie gesagt, das ist ja ein UVP und wir machen die Preise ja nicht. prinzipiell ist es so, dass der Händler kann theoretisch alles dafür verlangen. Und ich, wie gesagt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob der UVP bei 170 lag. Und es könnte natürlich auch sein, dass wir bei manchen Händlern, wie zum Beispiel haben wir das bei whisky.de, was ein sehr guter Partner von uns ist, dass wenn eine große Menge abgenommen wird, dass man dann sagt, okay, dann gibt's mal eine Aktion dazu, oder dann ist der Preis, dann kann der Preis natürlich auch schon mal ein anderer sein. Das sind alles sehr viele kleine Faktoren, die bei so einer Preisgestaltung mit reinkommen können. Manchmal gibt's auch einfach Händler, wenn sich ein Preis ändert, da dauert das verhältnismäßig lange, bis sich das umgestellt hat. Auch das könnte ein Grund sein.
Aber schadet, wenn wir jetzt mal die andere Richtung anschauen, wenn sie satte Rabatte geben, also deutlich unter der UVP liegen, hast du dann das Gefühl, dass das schadet eurer Marke? Also wenn die UVP wirklich drastisch unterboten wird, oder denkt sich Bacardi dann, ist uns wurscht, sollen sie halt machen?
Heute hast du echt knifflige Fragen am Start für mich auf jeden Fall.
Aber wirklich Mühe gegeben.
Ja, ich merke das schon, Das sind tatsächlich teilweise eher Fragen für meinen Chef. Also aktuell würde ich sagen, schadet es der Marke nicht, weil wir einen guten Drive haben, weil man ja sieht, dass, dass hochqualitative neue Sachen dazukommen. Und natürlich sind wir auch darauf erpicht, die Flaschen an, sag ich mal, der alten Abfüllung des 21er erstmal aus unserem Lager zu bekommen, damit wir unser neues Portfolio komplettieren können. So, ich würde aber nicht sagen, dass das der Qualität schadet des Whiskys, weil die überzeugt.
Wir haben jetzt die ganze Zeit über Roy Brackler gesprochen, aber wo kommt denn eigentlich der Begriff Brackler her?
Also, jetzt muss ich. Ich sehe, du hast dich wirklich sehr gut vorbereitet. Das Wort Brackler tatsächlich weiß ich gar nicht. Also gegründet wurde dieses Tille von Captain William Fraser. Eine ziemliche bekannte Figur im Whisky-Business, sehr traditionell, weil es auch eine sehr starke Persönlichkeit war, und das war sehr freundlich ausgedrückt. Und die Lage mit dem Cawdor Estate ist auch eine relativ bekannte, weil diese ja ein- oder zweimal bei Shakespeare mit vorkommt. Was der Name Brackler bedeutet und wo der herkommt, da muss ich tatsächlich passen, aber das habe ich mir direkt notiert. Das ist natürlich auch ein bisschen peinlich für mich.
Ja, aber du, ich muss sagen, ich habe das auch recherchiert. Es gibt Destillerien, bei denen es ist einfach so unglaublich simpel. Das ist entweder der Ort, das ist entweder
Der Hügel, die Quelle.
Genau, richtig. Aber bei Roy Brackler, ich habe auch wirklich nichts gefunden, woher Brackler kommt. Also das vielleicht auch als Aufruf an alle, die zuhören. Wenn jemand weiß, woher der Begriff Brackler kommt, kann er mir das gerne schreiben.
Genau, schreibt mir. Ich weiß auf jeden Fall, wen ich fragen kann. Das ist schon mal gut. Manchmal ist das auch so absurd. Also ich finde die Frage erstaunlich gut. Vor kurzem hat mir schon mal jemand so eine total offensichtliche Frage gestellt. Und wenn man so sehr nah an so einer Marke dran ist und bei Altmore und bei Aberfeldy ist das alles relativ eindeutig. Und wenn man dann mal sowas hat wie Roy Brackler, und tatsächlich habe ich das selber bisher nie in Frage gestellt, und dann finde ich das immer gut, wenn andere Leute mir solche Fragen stellen, weil ich dann auch mal dahin komme. Tatsächlich, wie gesagt, habe ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht, was das Wort Brackler und was das exakt bedeutet.
Ja, du, das kenne ich. Du bist irgendwann so in der Materie drin, dass du das Offensichtliche irgendwann völlig übersiehst oder gar nicht mehr bedenkst. Aber
Weil es hat weder was mit der, also es hat nichts mit unserer Quelle zu tun. Es hat, also natürlich kann ich das Royal erklären, das ist verhältnismäßig einfach, aber das Wort Brackler tatsächlich kommt jetzt auch in den klassischen Daten, weil der Ort ist Nairn, das Estate heißt Cawdor Estate, die Quelle, Moment, da muss ich ganz kurz überlegen, ist die Curzack Spring. Und wie man schon merkt, das hat alles relativ wenig mit dem Namen Brackler zu tun.
Ja, wie gesagt, also ich habe auch viel dazu recherchiert. Ich bin nicht drauf gekommen, woher dieser Name kommt. Aber wie ist es dann eigentlich zu der Bezeichnung Royal bekommen? Weil die haben sie, glaube ich, gar nicht so lange nach der Destilleriegründung gekriegt. Weil ich glaube, 1812 wurde sie gegründet und 1833 wurden sie schon Royal. Und ich glaube, im 19. Jahrhundert hast du dir das nicht einfach mal so als Start-up auf die Visitenkarten drucken können.
Startup. Ja, tatsächlich ja, ist das relativ kurz. Und da war auch als allererste Single Malt Brennerei im Übrigen mit 1833 von King William IV. Und ich glaube, das lag tatsächlich an der Nähe von Captain Fraser zur Armee. Und er war, wie gesagt, ein relativ spezieller Typ. Er hat sich gerne mal auch um Steuern gedrückt, weil damals hat Roy Brackler auch schon sehr lange gealtert. Und dann hat die Steuerfahndung damals gesagt, okay, wenn ihr so lange altert, dann müsstet ihr theoretisch mehr Zoll auf den Angel Share bezahlen. Und durch seine Nähe zur Armee und dass man dann, er hatte sehr gute Kontakte nach London auch, so kam das zustande.
Andi, an der Stelle würde ich dir mal gern mal so einen Break von den bisherigen Fragen machen, einfach mal ganz kurz 5 Fakten oder einfach kurze Statements sagen und du sagst mir spontan aus dem Bauch heraus das Erste, was dir dazu einfällt. Bist du bereit?
Wahrscheinlich ja.
Oder nervös. Okay.
Ja, also nach den Fragen von heute bin ich bei jeder Frage nervös.
Okay. Nein, alles locker. Okay, erstes. Bester Whisky, den du je getrunken hast?
Uff. Oldsmar 38.
Warum? Warum war der so toll?
Weil der einen unfassbaren Distillerie-Grundcharakter hatte. Es war tatsächlich eine unabhängige Abfüllung, muss ich dazu sagen. Und das war super spannend, dass du hattest das im Glas und ein spezielles Alter. Und ich bin normalerweise kein so ein Riesenfreund von so alten Sachen. Normalerweise bewege ich mich so bei 16, 18 bis maximal 20 Jahren, weil ich finde, da hast du so das Beste von beiden Seiten. Aber so diese frischige, grasigen Kräuternoten von Oldmore waren noch sehr schön präsent. Und das Finish war einfach sensationell gut. Und das war sehr spannend, dass ich mal einen Whisky gefunden hatte, einfach der in dem Alter mich auch noch abholen konnte.
Okay, gleich die nächste Frage als Anschluss. Der schlechteste, den du je getrunken hast?
Ich glaube, ich habe noch nie einen wirklich schlechten Whisky getrunken. Ich finde, meiner Meinung nach gibt es keine schlechten Whiskys. Es gibt nur welche, die sind besser als andere. Aber ich habe.
Findest du, also da muss ich sagen, ich habe schon echt einige schlechte getrunken.
Vielleicht hatte ich Glück.
Das kann natürlich auch sein.
Also ich muss auch ehrlicherweise gerade jetzt im letzten halben Jahr und im letzten Jahr hatte ich verhältnismäßig wenig von anderen Brennereien oder auch mal, ich habe jetzt gerade am Wochenende das erste Mal wieder so querbeet mal Whisky getrunken, weil ich die Möglichkeit dazu hatte und nicht mit dem Auto unterwegs war. Und vielleicht hatte ich auch echt wirklich verhältnismäßig viel Glück. Ich hatte wirklich, glaube ich, noch nichts im Glas und ich gebe eigentlich auch jedem Whisky immer eine zweite und eine dritte Chance, wo ich jetzt wirklich gesagt habe, so, boah, ne. Also das kann man wirklich gar nicht trinken. Kann ich mich wirklich nicht dran erinnern. Und das in knapp 20 Jahren Whisky trinken ist, glaube ich, schon ganz okay. Aber es ist wirklich
gutes Näschen gehabt.
Ja, es ist wirklich nichts dabei, wo ich sage, das ist mir so extrem in Erinnerung geblieben, dass ich sage, so, boah, das will ich auf keinen Fall nochmal trinken.
Okay, nächstes Statement oder nächster Punkt. Farbstoff im Whisky, ja oder nein?
Ich hatte mich schon gefragt, ob du heute aufgrund der aktuellen Diskussion nochmal damit um die Ecke kommst.
Natürlich.
Natürlich, klar. Vor allem, weil ich ja auch direkt darauf geantwortet habe. Das geht einher mit der Antwort, die ich vorhin gesagt habe. Mir geht es erstmal um den Geschmack. Ich bewerte neuen Whisky auch immer komplett ohne Verpackung, ohne dass ich vorher weiß, wie viel Volumenprozent hat der Whisky. Man darf auch nicht vergessen, dass wir in Deutschland einen sehr, sehr, sag ich mal, gebildeten Whisky-Markt haben. Also die Leute, die sich mit Whisky beschäftigen, die wissen sehr viel darüber. Aber wir als Produzent, wir produzieren ja nicht nur für Deutschland, wir produzieren ja auch für andere Märkte. Und gerade im Bereich, und da kann ich das nur für unsere Marken sprechen, im Bereich Aberfeldy, das ist in der Core Range ein Produkt, das soll einen breiten Markt ansprechen. Und da geht es um Konsistenz und halt eben nicht nur in Deutschland. Deswegen kann ich die Farbe da zumindest nachvollziehen. Als Whisky-Purist, ich könnte persönlich wahrscheinlich auch drauf verzichten, weil mir die Farbe eigentlich in jedem Whisky komplett wurscht ist. Also von mir aus könnte ein 20-jähriger Whisky auch weiß sein, wenn er das Geschmacksprofil liefert. Das macht die Farbe hat für mich wirklich nicht mal 1% Bewertungsgrund.
Okay. Nächster und vorletzter Punkt. Witzigster Moment bei einer Whisky-Veranstaltung.
Witzigster Moment einer Whisky-Veranstaltung. Oh, da gab es mit Sicherheit einige, aber mir ist, ich kann ja einer meiner witzigsten Fauxpas erzählen, die mir abgrundtief peinlich waren, die ich aber, glaube ich, mit etwas Charme auch wieder wettgemacht habe. Und zwar,
erzähl ruhig, es hören nur wir beide zu.
Ja, genau, sind nur wir beide. Ich hatte eine Veranstaltung, Whisky und Steak hieß die, in Dortmund im Emil, was ich jedem nur empfehlen kann. Die haben einen hervorragenden Fleischsommelier, der wirklich alles über das Fleisch weiß, das er selbst verkauft. Und ich hatte den neuen Roy Brackler 12 genau eine Woche, und das war mein allererstes Tasting, wo ich den direkt mit eingebaut hatte, weil ich so davon überrascht war. Und wenn man jetzt mal Craig Ellicky 13 nimmt als Vergleich und den neuen Roy Brackler 12, sind die farblich so komplett auseinander. Also da kommt jetzt tatsächlich die Farbe ins Spiel, und hätte ich mal auf die Farbe geachtet. Und wir haben im Setup in dem Nebenraum, ich weiß nicht warum, die Reihenfolge vertauscht. Und ich hatte natürlich mein Konzept im Kopf und ich musste da eine Stunde, anderthalb hinfahren. Ich kam direkt von einer anderen Veranstaltung und hatte irgendwie natürlich den Ablauf des Abends und muss mir merken, was da auf dem Teller ist und die Aromen und so weiter. Und die nette Dame gibt mir so meinen Drum in die Hand und ich fange so an zu sinieren und rede über den neuen Whisky und wie großartig der ist und habe einfach einen komplett anderen Whisky in der Hand. Und das musste ich dann retten. Und es war gedimmtes Licht, aber wäre ich geistig nicht so umnachtet gewesen, hätte ich das merken müssen. Und das war mir wirklich sehr, sehr peinlich tatsächlich.
Aber wie bist du dann aus der Nummer wieder rausgekommen?
Ach, keine Ahnung. Ich habe versucht, mich ein bisschen selber damit so einen Kakao zu ziehen. Das ist immer so der letzte Rettungsfallschirm. Ich fand es persönlich auch ziemlich witzig. Aber das beweist auch nur mal, wenn man wirklich sehr viel im Kopf hat und versucht, den anderen Leuten einen schönen Abend zu bereiten und sein Konzept so im Kopf hat, achtet man selber als Referent verhältnismäßig wenig auf das, was man wirklich im Glas hat, weil eigentlich kennt man es ja auch. Das hat mich aber auf jeden Fall wieder geerdet und seitdem, und das ist erst ein paar Monate her, und seitdem achte ich wesentlich detaillierter wieder darauf, selbst wenn ich das Tasting halte, dass ich mich nochmal wirklich darauf konzentriere, was ich im Glas habe, weil das ist ja auch immer ein bisschen Tagesform, offensichtlich.
Okay, letzter Punkt. Social Media für Whisky-Fans. Eher schlecht oder eher positiv? Weil, soweit ich weiß, bist du ja relativ aktiv auf Instagram unterwegs, oder?
Genau, ich bin relativ aktiv auf Instagram, weil es mir zum großen Teil auch Spaß macht. Es ist manchmal auch sehr schwankend. Manchmal bin ich sehr aktiv, dann kommen mal wieder ein paar Tage nichts und dann kommt mal wieder was. Ich finde es immer gut, wenn man versucht, dabei auch was zu vermitteln. Klar, bei mir geht es natürlich erstmal darum zu zeigen, so was wir als Marken für Aktionen machen. Ich versuche auch immer ein bisschen was von mir so preiszugeben, so was ich für ein Mensch bin, weil ich finde, das ist bei vielen bei vielen Social Media Sachen immer so, bleibt das so ein bisschen hinten an und man spielt irgendwie so eine Rolle. Und das versuche ich halt eben gerade nicht zu machen. Und jetzt bin ich nicht der bekannteste Markenbotschafter wahrscheinlich. Deswegen möchte ich, dass die Leute mich auch ein bisschen kennenlernen, wenn sie mich aktuell natürlich auch vielleicht nicht persönlich treffen können. Und ich finde das gut, wenn man was zu sagen hat. Und das ist ja auch immer ein Informationsaustausch. Und die Whisky-Gemeinde ist ja jetzt noch ist noch verhältnismäßig klein, wenn man sie in gegenüberstellt zu anderen Zweigen des Social Media Business.
Lieber Andi, ich danke dir für deine Zeit und für das wirklich spannende Interview.
Ich danke dir auch und ich nehme tatsächlich relativ viel mit aufgrund deiner Fragen heute und werde das umgehend in Erfahrung bringen, woher eigentlich der Name Brackler herkommt.